Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzählt uns Britta ihre Geschichte. Sie hat eine lange Krebsreise hinter sich und einige verschiedene Diagnosen erhalten. Herzlich willkommen, liebe Britta. Schön, dass du da bist.
Hallo Franziska. Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Britta, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist deine erste Diagnose schon einige Zeit her, denn du hast sie schon im April 1994 erhalten. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. 1994, das war ein Jahr nach meiner Hochzeit. Da habe ich die erste Diagnose bekommen. Da war ich 25 Jahre alt.
Wie hast du denn damals bemerkt, dass etwas nicht gestimmt hat? Weil wenn ich jetzt richtig informiert bin, hast du zu dieser Zeit die Diagnose Leukämie bekommen. Was hattest du für Symptome?
Das fing tatsächlich schleichend an. Also es fing an mit diffusen Knochenschmerzen, mal in der Schulter, mal im Bein, mal in der Hüfte und Schweißausbrüche. Ich hatte massiv mit Nachtschweiß zu tun, musste mehrfach in der Nacht nachher schon mein Nachthemd wechseln. Das war klitschenhaft alles und später bekam ich das dann auch tatsächlich tagsüber noch dazu. Ich habe in einer Praxis gearbeitet, in einer gynäkologischen Praxis als Arzthelferin. Und wenn ich mich dann ein bisschen zurückgezogen habe, um Privatrechnungen zu schreiben, dann lief mir tatsächlich so der Schweiß im Rücken runter.
Ach,
und ich habe das aber trotzdem irgendwie nicht wirklich realisiert, dass da eine ernsthafte Krankheit hintersteckte. Das ist dann eines Nachts passiert, da wollte ich aufstehen, weil ich so Schmerzen im Bein hatte und sackte dann zusammen, weil das Bein mich nicht mehr trug. Und dann bin ich mit meinem Mann zum Hausarzt gefahren und der meinte dann, es wäre ein akuter Ischias, hat mir Schmerztabletten gegeben und hat mich wieder nach Hause geschickt. Ich bin dann auch zu meinem Chef, also dem Gynäkologen, gefahren. Ich wollte abklären, dass da vielleicht irgendwas im Unterleib nicht in Ordnung ist. Der machte auch Ultraschall und alles und meinte dann, das wären wohl nur festgesetzte Blähungen und ich sollte dann wieder nach Hause. Dann bin ich wieder nach Hause, war aber nach wie vor das Bein so schmerzhaft, dass ich noch zum Orthopäden gegangen bin. Der tippte auch auf einen akuten Ischias, gab mir eine Spritze, die das Bein noch mehr betäubte, als es eh schon taub war. Und entließ mich dann nach Hause. Und zu Hause lag ich auf der Couch und wusste vor Schmerzen einfach nicht mehr, wie ich liegen sollte. Und dann habe ich nochmal den Hausarzt angerufen. Der kam dann auch zu mir nach Hause, meinte so ein bisschen, ich würde mich wohl anstellen, aber wenn er mir jetzt nicht weiterhelfen könnte, dann würde er den Rettungswagen rufen. Das hat er dann auch gemacht. Dann bin ich in so eine Vakuummatratze gekommen und ins Krankenhaus gekommen. Und lag dann tatsächlich auch aufgrund der Einschätzung der Ärzte auf der orthopädischen Station. Lag da dann mit so einem großen Klotz unterm Bein, um die Beine zu erhöhen und ich habe alle 6 Stunden nach Schmerzmittel geschrieben. Hab dann immer Dormicum bekommen, das hielt eine Weile und dann brauchte ich wieder Schmerzmittel. Dann hat man ein MRT gemacht. Da musste ich ja eigentlich in der Zeit in diesem MRT ruhig liegen, was ich aber total nicht konnte. Man hat mich dann nach einer Weile wieder rausgezogen. Dann kam aber nachmittags der Arzt und meinte, wir müssen das nochmal machen. Ich komme jetzt aber mit und ich vigiere sie. Und das haben die dann auch gemacht. Und am nächsten Tag kam ein Arzt in mein Zimmer, den kannte ich gar nicht, noch nicht. Und der sagte, ja, wir haben da jetzt was gefunden und hier auf der Orthopädie bist du falsch. Ich hole dich mal auf meine Station. Und dann kam ich in ein Zimmer und da lag eine Patientin ohne Haare. Und da habe ich immer noch gedacht, du bist hier falsch. Ja, und dann hat man aber eben noch weitere Untersuchungen gemacht. Man hat eine Sternalpunktion gemacht, also aus dem Brustkorb vorne, Knochenmark punktiert, nochmal CT, mehrere Untersuchungen und letztendlich kam dann der Oberarzt, der mich eben auf die Station holte und hat mir dann gesagt, dass ich an akuter myeloischer Leukämie erkrankt bin, schon in schwerer Form und dringend eine Knochenmarkspende brauchen würde.
Oh, um Gottes Willen. Und das alles in so einem jungen Alter. Ich hatte hier im Podcast schon mal das Gespräch mit Patientinnen, die an Leukämie erkrankt waren. Die waren auch sehr jung. Und da hat sich das aber geäußert mit Zahnfleischbluten zum Beispiel. Das hattest du gar nicht, nie?
Nee, Blutung hatte ich komischerweise gar nicht. Bei mir war es wohl mehr, dass die Leukozyten, also oder die Unterstufen der Leukozyten sich schon so intensiv vermehrt haben, dass die auf die Knochenhaut gedrückt haben. Also aus dem Knochenmark heraus auf die Knochenhaut. Und das hat bei mir diese Knochenschmerzen verursacht.
Und das ist wahrscheinlich ja für die Ärzte auch, naja, nicht die naheliegendste Diagnose gewesen in dem Moment, ne, mit deinen Symptomen.
Genau, das denke ich eben halt auch. Deswegen waren die eben halt immer mit Orthopädie und Knochen, also irgendwas mit den Knochen müsste es zu tun haben. Und da muss eben halt auch lange, also mindestens eine Woche lag ich auf der orthopädischen Station und haben mich eigentlich, haben die Diagnose nicht wirklich gefunden. Der Oberarzt, der war super, super nett und hat dann zu mir gesagt, wie gesagt, wir müssen jetzt hier gleich loslegen und einen Spender brauchen wir ganz dringend. Und den haben wir aber, sagte er.
Echt? Nicht,
ja, in Form meiner Zwillingsschwester.
Gott
sei Dank. Ich bin ein alter Zwilling.
Ja.
Und meine Zwillingsschwester war halt sofort parat. Deswegen konnten wir auch sofort mit diesen großen 4 Blöcken Chemotherapien loslegen.
Ja.
Wir wären damals das sechste Zwillingspaar mit einer syngenen Knochenmarktransplantation gewesen. Das heißt also, dass nicht dem Spender das Knochenmark richtig ausgezogen wurde, sondern meine Zwillingsschwester ist sozusagen zu einer Art Dialyse gegangen. Die hat vorher ein Medikament bekommen, was alle Krebspatienten vielleicht auch kennen, dieses Neupogen, was man sich spritzt, um eben das Blut wieder so ein bisschen in Wallung zu bringen. Das hat sie sich spritzen müssen. Und dann hat man wie eine Art Dialyse links das Blut rausgenommen, rechts wieder rein und hat währenddessen die Leukozytenstammzellen aus diesem Blut gefiltert. Und damals 1994 war das eben noch nicht so. Heute, glaube ich, macht man das sogar bei Eigenspendern. Also wenn man selber Knochenmarkspende zu.
Genau, wie so eine Blutwäsche, ne?
Richtig. Also ich habe dann angefangen, ich habe dann erstmal meine Leberpunktion bekommen, eine Knochenmarkpunktion, diesen sogenannten Hickman-Katheter gelegt bekommen. Der wird in der oberen Halsschlagader eingeführt und geht dann in den oberen Herzkreislauf hinein und kommt oben im Brustkorb wieder raus. Das war der Katheter, den man mir gelegt hatte. Und dann gingen die großen Chemoblöcke auch schon los. Und schon nach einer Woche hatte ich alle Haare verloren. Und meine Blutwerte waren dann so schlecht, dass ich in die sogenannte Schleuse musste. Das heißt also, ich wurde eingeschleust, lag separat für mich allein. Und mein Besuch durfte nur eben mit Vollschutz rein, also mit Kittel, Haube, Schuhen und Mundschutz.
Und wie lange lagst du da?
Letztendlich insgesamt 58 Paare.
Ach Gott, du weißt noch genau die Anzahl. Das muss furchtbar gewesen sein.
Ich hatte in der Zeit meinen Geburtstag, es war Ostern, es war so viel und man musste halt einfach liegen, ausharren. Also die Zeit der Therapie war schon ganz, ganz schlimm, weil es waren immer verschiedene, unterschiedliche Chemotherapien. Mit viel, viel Übelkeit hatte das zu tun. Der Haarverlust hat mich damals auch mit 24 sehr beschäftigt. Ich habe dann nachher tatsächlich auch den Spiegel in meinem Schlaf in meinem Badezimmer abgehängt. Ich wollte das eigentlich einfach nicht sehen. Hab mir dann ein paar Mützchen gestrickt, weil es komischerweise, ich weiß nicht, ob andere das auch so kennen, nachts, wenn man schläft, dann hat man einfach einen unwahrscheinlich kalten Kopf, wenn man keine Haare hat. Und dann war die Therapie eigentlich vorbei, aber dann musste man ja warten, dass überhaupt ein paar Leukozyten im Knochenmark zu sehen sind, damit man eben diese hohe Infektanfälligkeit nicht mehr hat. Und das hat echt lange gedauert. Und jeden Tag wurde das Blut kontrolliert und jeden zweiten Tag. Und man guckte dann immer, wenn der Arzt reinkam und war ganz gespannt, na, ist was passiert, ist was passiert. Nie, immer noch auf Null. Und das war schon sehr belastend, diese Zeit des Wartens.
Das glaube ich. Hast du denn diese Chemotherapie bekommen? Ich meine, das ist ja klar, man muss ja das Immunsystem komplett runterfahren, aber und danach hast du dann erst die Stammzellenspende deiner Schwester erhalten oder schon währenddessen?
Nee, das waren jetzt vier Blöcke zur
Zur
Vorbereitung
Vorbereitung.
auf die eigentliche Konsolidierungstherapie, also auf die eigentliche große Chemo vor
Ach
Knochenmarktransplantation.
Gott, okay, das heißt,
Ja.
diese Tage in Isolation und so weiter, das war eigentlich erstmal nur die Vorbereitung, das war noch gar nicht.
Das war, genau. Als ich nach diesen 58 Tagen nach Hause gekommen bin, haben sie gesagt, so jetzt dürfen Sie sich so ein, zwei Tage ausruhen. Und dann geht es da bin ich auch in eine andere Klinik für gekommen, dann geht es in die Klinik, in der dann die Knochenmarktransplantation stattfinden wird.
Das heißt, du musstest nach den Chemoblöcken erstmal wieder so stabil werden, dass du überhaupt in der Lage bist, eine Knochenmarkspende zu erhalten?
So ist es,
Ah,
genau.
okay.
Also das Knochenmark musste sich ein Stück weit zumindest wieder erholen. Das ging dann ungefähr eine Woche. Dann musste ich einmal in meine Klinik nochmal. Es wurde nochmal das Knochenmark punktiert und es wurde nochmal geschaut. Und dann hat man leider schon wieder ein Rezidiv entdeckt.
Nein.
Also es waren schon wieder Blasten im Knochenmark zu sehen. Das bedeutete für mich, dass ich gar nicht zur Knochenmarktransplantation konnte.
Oh nein.
Ich musste also wieder in die alte Klinik zurück und man hat mir nochmal eine neue Chemo gegeben. Und dann hat der Professor sich mit eingeschaltet und hat dann gesagt, so, wir machen das jetzt, damit die Wartezeit auf die nächste Knochenmarktransplantation nicht doch so groß wird. Wir nehmen jetzt die Substanz, die wir von deiner Zwillingsschwester schon gezogen hatten, also das war ja schon vorbereitet, die nehmen wir jetzt und die geben wir dir, nachdem wir die Chemo gegeben haben, damit sich deine Blutwerte wieder schneller aufbauen. Und deine Schwester spendet noch ein zweites Mal. Und das legen wir dann wieder kalt. So. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Also man hat mir die Chemotherapie gegeben. Dann ist diese Blutkonserve von meiner Schwester mit dem Taxi in unsere Klinik gefahren worden. Ich habe die dann bekommen. Und dann hat es eben halt nicht ganz so lange gedauert, bis ich auch Werte wiederfand in meinem Knochenmark. Und dann bin ich von dort direkt in die Klinik zur Transplantation gefahren.
Und hat das alles so
So.
funktioniert, wie es funktionieren sollte?
Das hat tatsächlich so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich war dann eben direkt in dieser Schleuse. Die waren noch ein Stück weit steriler als das, was ich jetzt vorher hatte. also auch so mein Zeug, die hatten zu mir gesagt, bringen Sie die altesten Klamotten mit, die Sie anziehen möchten, Leggings, T-Shirt, weil das wurde vorher alles sterilisiert, bevor ich das bekam. Mhm. Und ich auch so Bücher und sowas, das wurde vorher so ein bisschen gereinigt. Ich durfte auch keine Geschenke oder sowas mehr annehmen. Also es durften mich eigentlich nur 3 Personen besuchen, aufgrund des hohen Infektionsrisikos. Mhm. Dann habe ich gesagt, ob ich dann bitte 4 haben dürfte, nämlich meinen Mann, meine Zwillingsschwester und meine Eltern. Mhm. Und das haben die dann auch erlaubt.
Ja.
Weil ich von diesen 4 nicht entscheiden hätte wollen, wer mich da nicht besuchen durfte.
Ja, klar. Ach Gott.
Zu meiner Zwillingsschwester hatte ich sowieso ein so hohes Band. Also wir waren immer 1 und durch diese Geschichte jetzt noch viel, viel mehr. Und mein Mann, der war auch, das war mein Fels in der Brandung, den brauchte ich einfach. Mhm. Ja, und meine Eltern halt auch.
Ja, na klar.
Ja. Und dann ging die eigentliche Chemotherapie tatsächlich los. Da weiß ich noch, da kam morgens um 9 die Schwester rein, auch in voller Montur, mit doppelt und dreifach Handschuhen an. Sie wollte sich ja nicht vergiften. Und dann habe ich diese Chemo bekommen. Und eine Stunde später ging das mit der Übelkeit los und das hielt bis nachts um 10. Also ich durfte gar nicht die Augen aufmachen, dann musste ich mich übergeben. Und danach war in der Nacht nach 10 war dann etwas Ruhe. Und dann hat man sich natürlich nochmal das Punktat angeguckt und das hat auch 1-2 Tage gedauert. Dann war ich auf 0 wieder, hatte nichts. Und dann pellten mir die Füße ab und ich hatte da noch so ein kleines Tandem drin. Ich habe immer gesagt, tagsüber stehe ich auf und setze mich in den Stuhl. Ich meine, ich wollte so einen Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie einhalten in diesem kleinen Kämmerlein. Man hatte auch kein WC, sondern einen WC-Stuhl. Man musste immer klingeln, weil Urin und Stuhlgang, das wurde alles immer untersucht. Und ja, habe trotzdem eben immer versucht, mich tagsüber auf den Stuhl zu setzen und nachts ins Bett zu legen und tagsüber tatsächlich auch am Anfang noch auf dieses Tandem zu gehen. Aber meine Scheide war nachher auch so wund, das wurde alles rot, konnte ich gar nicht mehr. Zahnfleisch, also man durfte sich auch die Zähne nicht mehr putzen. Das Risiko, dass man Zahnfleischblüten kriegt, war einfach viel zu groß. Also man musste immer so eine komische Pilzmundspülung machen, die ganz eklig schmeckte. Ach. Aber musste man halt machen und sich möglichst viel eincremen, mit Beta-Isodona dick eincremen, um die Haut ein bisschen zu schützen. Und ja, und ansonsten habe ich da gesessen und gelesen und ab und an halt Besuch von einem meiner Lieblingsmenschen bekommen. Und das Größte und ganz, ganz Schlimmste für mich war eigentlich Heimweh. Mhm. Ich bin so ungern alleine. Schon dadurch, dass ich vielleicht mit meiner Zwillingsschwester groß geworden bin.
Ja.
Ich bin unwahrscheinlich ungern alleine gewesen. Also der Abschied, das war immer das Schlimmste für mich. Mhm. Aber das Knochenmark wurde mir dann infundiert und mit so riesigen Spritzen. Und dann hat es wirklich nicht lange gedauert und die ersten Leukozyten waren zu finden. Und auch dann hat es wieder eine Woche gedauert und ich war über 100.
Wow.
Und über 100 bedeutete, ich durfte wieder raus.
Ja.
Ja.
Ach Gott, das klingt schrecklich, was du da durchmachen musstest.
In der Zeit, jetzt rückblickend, würde ich auch sagen, also was der Körper durchgemacht hat, das war schon echt ganz, ganz grausam. Aber das habe ich einfach so gemacht. Das habe ich einfach so getan. Und für mich war, wie gesagt, das Heimweh viel größer, dieses Alleinsein. Mhm. Und ich weiß noch, die Schwester sagte dann, Britta, morgen darfst du nach Hause. Und heute Abend gibt es hier noch die Kieler Woche. Und, pass mal schön auf, das Feuerwerk, das ist extra für dich. Und dann habe ich mich tatsächlich abends ans Fenster gesteckt und habe das Feuerwerk geschaut. Und gewartet, dass mein Mann am nächsten Tag kam und mich mit nach Hause nahm.
Ja.
Ja.
Und als du dann wieder zu Hause warst. Also ich weiß, dass man ja auch viele Dinge beachten muss, wenn man nach so einer Therapie wieder nach Hause kommt.
Ja.
Wie ging es dir dann? Hast du dann Schritt für Schritt wieder in dein Leben zurückgefunden?
Ja, das habe ich. Dadurch, dass ich Arzthelferin bin, war mir natürlich vieles vertraut. Also ich konnte auch meinen Hickman selber pflegen, dass ich den durchspüle. Und ich musste nicht ständig in die Klinik dafür. Zu Hause mussten alle Blumen entfernt werden. Man darf auch keine Haustiere haben. Also man musste schon gucken, dass man alles möglichst eliminiert. Und wenn man rausging, musste man selber auch immer mit Mundschutz. Also bis Tag 100 war man in ständiger Kontrolle, auch in der Klinik. Die haben dann immer wieder Punktate gemacht vom Knochenmark, haben geschaut, wie sich das entwickelt. Und man musste mehrere Medikamente nehmen, gegen Pilze, also Antibiotika und Zubirax, gegen Viren und den Katheter pflegen und sich möglichst auch isoliert halten. Und das habe ich auch gemacht. Und nach Tag 100 war dann aber alles so weit okay, dass sie gesagt hatten, jetzt darfst du wieder in die Welt hinaus und musste halt, aber diese regelmäßigen Kontrollen in der Klinik, die blieben halt. Genau. Mhm. Und ich fühlte mich dann auch relativ schnell wieder so weit, dass ich sagte, jo, jetzt möchte ich eigentlich wieder zurück in das alte Leben. Bin dann in meine Praxis marschiert und habe gesagt, ich würde jetzt gern wieder anfangen zu arbeiten nach dem Hamburger Modell. Also erst für ein paar Stunden und dann gern wieder voll einsteigen. Und dann hat mein Chef mir die Kündigung hingelegt.
Nein. Und
hat gesagt, ja, wir sind eine kleine Praxis gewesen und du warst hier meine Hauptkraft, aber ich habe in der Zeit zwei neue eingestellt. Ich wusste ja gar nicht, ob du überhaupt wiederkommst. Ich musste jetzt leider die Kündigung geben. Ja. Das war nochmal richtig doof, richtig fies, weil dann habe ich natürlich gesagt, gut, dann suche ich mir jetzt eine neue Stelle als Arzthelferin. Aber eben halt dann eben, wer sucht schon nach Hamburger Modell? Also ich habe dann Praxen gesucht, die so für 30 Stunden suchten und habe mich dann auch wieder beworben in gynäkologischen Praxen und wollte dann wieder, also quasi fast voll wieder einsteigen.
Und hat das so geklappt?
Ja, für 4 Monate. Dann habe ich gesehen, dass ich das noch nicht schaffe. Also ich habe eine Stelle gefunden und die haben natürlich auch gesehen, wobei ich hatte dann schon so einen pfiffigen Kurzhaarschnitt, sag ich mal. Also ich hätte jetzt nicht groß sagen müssen, dass ich krank war, aber ich habe es gesagt und das war eine sehr nette Praxis und die hat gesagt, ja, wir nehmen sie und sie haben ein super Zeugnis und das versuchen wir. Und das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das doch ein bisschen über meine Grenzen ging. Und habe dann eine Praxis gefunden, in der ich 25 Stunden arbeiten konnte. Und das war für mich dann auch okay. Das habe ich dann auch eine Weile durchgezogen, bin dann auch wieder tatsächlich in einer gynäkologischen Praxis gelandet. Nach 5 Jahren nach meiner Transplantation bin ich dann auch zu meinem Gynäkologen gegangen und habe dann gesagt, so, jetzt haben wir uns überlegt, Kinder zu bekommen. Und dann hat man mir gesagt, nee, Britta, das wird auch nichts mehr. Durch diese hohe Chemo sind ihre Eizellen weg. Sie sind steril.
Oh nein.
Und das war mir bis dahin gar nicht so bewusst. Ich weiß, dass es heute oft so läuft, dass viele Patienten ihre Eizellen einfrieren. Und das musste damals aber vielleicht auch alles viel zu schnell gehen, als dass man da nicht noch auf sowas hätte vorbereiten können. Das weiß ich jetzt nicht so. Aber für mich war es nicht bewusst, dass ich steril werde durch diese Hochdosis-Chemotherapie.
Ja. Ach, ist das traurig.
Ja. Und nun habe ich aber trotzdem in dieser Praxis, in der gynäkologischen Praxis noch eine Weile weitergemacht. Auch aus dem Grund, 1998 war das dann, meine Schwester war bei meinem Gynäkologen in Behandlung und ich weiß auch einfach, dass er super gut war und Ich guckte nur in seine Augen, als er die Brust meiner Zwillingsschwester abtastete. Und er sagte dann, da ist was. Das müssen wir abklären. Und da war für mich auch gleich klar, da ist was, das ist nicht gut. Und sie ging dann auch in die Untersuchung, CT und so weiter, Biopsie, Mammographie, alles geguckt. Und letztendlich war es tatsächlich ein Mammakarzinom bereits mit Lymphknoten befallen. Und das war für mich ganz grausam. Und wir haben dann die Chemotherapien tatsächlich in der gynäkologischen Praxis meines Chefs gemacht. Also sie ist dann in die Praxis gekommen, wir haben die Chemo gemacht und ich habe sie dann mit nach Hause genommen. Und wir haben dann eben quasi das zweite Mal das Ganze durchgemacht, nur diesmal andersrum. Mhm. Ja. Und letztendlich, wenn ich das so sehe, muss ich sagen, eine Person zu begleiten, die man unwahrscheinlich liebt und die so sehr krank ist, war für mich viel, viel schwieriger, als selber in diese Situation zu sein und in diesen Kampf zu führen.
Ja, weil du von außen nur zuschauen kannst.
Genau,
du kannst nicht.
Man kann ja eigentlich nicht helfen.
Ja.
Und als meine Schwester dann diese Therapien durch hatte, da habe ich tatsächlich auch bei meinem Chef gesagt, dass ich da nicht mehr arbeiten könnte, was der total verstand. Er hat mich umarmt und alles. Und das waren so zwei Dinge. Einmal war das eben die Therapie, die ich in dieser Praxis mit meiner Schwester durchgemacht habe. Aber auch, und das war das viel größere Problem, ich wusste ja, dass ich selber nie schwanger werden würde und hatte nur mit schwangeren, glücklichen Frauen zu tun und auch mit Abtreibung. Also wir haben auch die Abtreibung in der Praxis gemacht und das konnte ich einfach vom Herzen her nicht mehr.
Absolut verständlich.
Ja, und habe dann eine neue Praxis gesucht und bin dann in der Anästhesie gelandet, was mir aber auch ganz, ganz viel Spaß gemacht hat.
Hast du denn in der ganzen Zeit, Britta, weil das ist ja so eine unfassbare emotionale Belastung, die du da durchlebt hast, hast du Hilfe gehabt? Warst du in psychologischer Behandlung oder wie hast denn du das alles ausgehalten?
In der Zeit habe ich tatsächlich noch keine psychologische Hilfe gehabt. Ich habe auch bewusst, nach der Leukämie hat man natürlich gesagt, jetzt dürfen Sie eine Reha machen. Ich habe gesagt, nee Leute, ich war jetzt so lange allein und so lange von meiner Familie weg. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich möchte bitte wieder in mein normales Leben. Mhm. Und da bin ich dann auch einfach so reingesprungen. Ich habe auch für mich das Gefühl eigentlich gehabt, das wäre alles wieder gut soweit. Dann kam ja, wie gesagt, das mit meiner Schwester. Das hat nochmal einen richtigen Einbruch gebracht. Aber auch da habe ich mir noch keine Hilfe geholt. Ich war dann natürlich aufgrund der Zwillingsgeschichte auch sehr in Untersuchungen, was meine Brüste anging. Und bin auch tatsächlich zu Mama-MRTs gewesen, wo immer schon eine kleine Auffälligkeit war, die aber dann immer nur kontrollbedürftig war. Mhm. Und 2005 bin ich dann auch nochmal wieder zur Mammographie gewesen, was bei mir nicht leicht war, weil ich total kleine Brüste hatte. Also ich war von dem, das Mama-MRT fand ich als viel entspannter für mich, weil dann liegt man quasi auf dem Bauch und die Brüste kommen in so Mulden rein, dann kriegt man Kontrastmittel und dann geht man ins MRT rein. Mhm. Und das fand ich für mich entspannter als eine Mammographie. Nun habe ich auch selber tatsächlich in meinem Berufsleben, habe ich auch Mammographien selber durchgeführt bei den Frauen. Und nun durfte ich da dann meine eigenen Bilder an der Wand sehen und habe genau gleich gesehen, was da los war. Das nennt sich Mikrokalk. Das heißt also so weiße Sprenkelchen in der Brust. Das ist eine Vorvorstufe von Brustkrebs. Mhm. Und beide Brüste waren voll damit. Also es gab eigentlich keine Stelle, die nicht damit betroffen war. Und dann haben die Radiologen eben auch gesagt, und zusätzlich haben wir noch einen Diezis, das ist eben ein gekapselter Mammatumor. Der war dann so noch dazwischen.
Ach Gott.
Und der müsste jetzt biopsiert werden und dann müsste man mal gucken. Und das hat man dann auch gemacht. Also man hat mir die Brust tatsächlich wieder in diese Mammographieplatten gemacht und dann ist da aber oben ein Loch drin. Und dann haben die dieses Dezis rausgesucht, also dieses duktale, gekapselte Mammakarzinom, und haben genau da mit 5 Metallnadeln reingestochen.
Oh mein Gott.
Ja, die dann oben rausguckten, damit die Operateure wussten, an welcher Stelle dieser Tumor war. Und dann bin ich so in die OP gefahren worden. Und dann hat man eben erstmal nur diesen kleinen Tumor entfernt und hat gesagt, ja, das ist jetzt bestätigt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe an dieser einen Stelle das kleine gekapselte. Ich habe aber beide Brüste voll mit der Vorvorstufe. Und was dazu kam, meine Zwillingsschwester war bereits in einem metastasierten Stadium. Und dann habe ich gesagt, ich möchte bitte beide Brüste abhaben. Auch wenn das jetzt für sie eine Vorstufe ist. Und dann haben die mich 3-mal eingerufen zu Gesprächen. Da waren 4, 5 Ärzte. Und immer wieder haben sie versucht, auf mich einzureden und warum. Und es wäre ja auch nicht sinnvoll und man müsste ja nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich möchte das. Und dann hat man tatsächlich auch diese große Operation gemacht. Man hat mir beide Brüste entfernt und hat mir dann Implantate eingelegt. Und dann wachte ich wieder auf und dann hat man mir gesagt, ja, alles gut und wir haben das so schön entfernt und wir haben auch den Wächterlymphknoten entfernt und der war ohne Befund. Aber ja, was wir gesehen haben, dass wir quasi den Mikrokalk, den haben wir eigentlich auch in ihrer Brusthaut gefunden auf der rechten Seite.
Ach Gott.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen Sie mir bitte die Implantate wieder raus und nehmen bitte auch die Haut weg. Da gab es nochmal ganz viele Gespräche und der eine Arzt, das weiß ich noch, der sagte, warum wollen Sie das jetzt hier eigentlich alles machen? Sie kriegen sowieso wieder Krebs.
Was? Das hat der Arzt zu dir gesagt?
Das hat der Arzt zu mir gesagt.
Oh Gott.
Und dann habe ich gesagt, gut, das ist mir jetzt aber, ich habe nochmal die Situation geschildert, dass meine Schwester schwer krank schon war. Und ich habe gesagt, ich möchte für mich in dieser Situation einfach alles tun, um vorzubeugen. Auch wenn es vielleicht gefühlt für sie zu spät ist, für mich ist es gerade richtig so.
Ja.
Und dann hat man diese Operation auch nochmal gemacht und deswegen habe ich jetzt gar keine Brüste. Habe links noch so ein bisschen Gewölbe, also ein bisschen mehr Haut ja und rechts eben richtig stramm die Haut mit weg. Und im März 2006 ist meine Zwillingsschwester dann gestorben.
Ach, du meine Güte. Ach, das tut mir so leid.
Das war ganz grausam. Und die hatte nachher schon überall die Metastasen. Und ich weiß noch den Tag davor, also sie hatte nachher auch Knochenmarksmetastasen. Das heißt, sie brauchte immer wieder neue Blutkonserven. Und sie durfte dann nach Hause einen Tag, weil ihre Tochter Geburtstag hatte, die wurde 3 Jahre alt. Und dann habe ich das noch alles organisiert, dass wir am Tisch saßen und sie lag halt auf der Couch und dann habe ich sie ins Bett gebracht und dann fragte sie noch, morgen kommst du morgen nach der Arbeit? Ich sage, natürlich. Und dann rief sie mich aber morgens an und sagte, bring sie mich bitte in die Klinik, mir geht's wieder so schlecht und das habe ich auch gemacht. Und dann kam sie in so ein blödes Vierbettzimmer. Und es ging ihr richtig schlecht und dann habe ich darum gebeten, sie doch in ein ruhigeres Zimmer zu verlegen, weil man doch sieht, wie schlecht es ihr ginge. Ja, und dann hätten sie dann doch ein Zimmer gefunden und haben ihr dann eins zubereitet. Das war aber ein bisschen außerhalb der eigentlichen Räume dort. Und dann habe ich sie abends noch eingerieben auf dem Rücken und dann fragte sie mich wieder, kommst du morgen wieder? Ich sagte, ja, ich komme morgen sofort nach der Arbeit. Und dann bin ich morgens aufgestanden, habe in den Spiegel geguckt, habe mich angeguckt und habe gesehen, du musst jetzt in die Klinik. Dann bin ich in die Klinik gefahren, wollte mit dem Fahrstuhl hoch auf die Station, dann ging die Fahrstuhltür auf und dann lag sie in dem Bett. Die Ärztinnen wollten sie gerade in den Schockraum fahren. Sie war nicht mehr ansprechbar. Und ich habe dann noch gehört, wie sie versucht haben, sie zu reanimieren. Und dann war sie aber gestorben. Und das war für mich ganz grausam.
Also das klingt so unglaublich traurig.
Und für meine Eltern war das auch ganz, ganz schlimm, weil wir haben schon 1989 unseren Bruder verloren durch einen Autounfall. Also für meine Eltern war das alles ganz schwer zu greifen. Und sie hatten auch Schwierigkeiten, uns zu begleiten bei unseren Erkrankungen, weil sie einfach diese Kraft nicht hatten. Und jetzt rief ich meine Eltern an und meinen Mann und ihren Mann und habe gesagt, komm bitte. Und meine Eltern kamen dann und wie geht's hier? Und ich konnte denen gar nicht sagen, wie sie ist eben gerade gestorben. Ich habe dann die Ärztin gesagt, können Sie meiner Mutter bitte einen Beruhigungszug geben? Und danach haben sie ihr das dann erzählt. Ja, und dann, wie gesagt, im März ist meine Zwillingsschwester verstorben und im September bin ich wieder zu einer Nachsorgeuntersuchung gegangen in die Klinik, wegen meiner Brüste. Und dann hat man geschallt und dann hat man gesagt, oh, hier sind auffällige Lymphknoten. Und die hat man punktiert und dann hatte ich da Metastasen in den Lymphknoten.
Trotz entfernter Brust.
Und dann hat man gesagt, das hat mein betreuender Hausgynäkologe, hat dann zu mir gesagt, ja, dann hat man damals nicht erkannt, dass das gekapselte Karzinom doch schon aufgebrochen war. Denn dann hätte ich eine Chemotherapie haben.
Ja.
Habe ich ja nicht bekommen. Also waren Zellen da, die übrig geblieben sind, die sich jetzt eben über die Blutbahn in den Lymphknoten verteilt hatten. Ja, dann habe ich in der Zeit habe ich dann angefangen zu sagen, so wie wär's denn mal mit einer Humangenetik? Ich würde jetzt gerne mal was testen lassen. Und bin dann in die Humangenetik gekommen, habe da einen riesen Stammbaum aufgestellt und weil ich wusste, väterlicherseits waren sämtliche Cousinen, Tanten, Omas, Uromas, die ganze Generation, da waren überall schon Todesfälle.
Durch Krebs? Um Gottes Willen.
Ja, und dann hat man eben festgestellt, dass ich das BRCA2-Gen in mir trage.
Ja.
Das ist ja eins dieser beiden gehäuften Brustkrebs-Gene. Und hat dann festgestellt, dass mein Vater tatsächlich auch dieses Gen hat. Also es war ja wirklich die väterliche Linie, die wir da gesehen haben. Und das war für mich auch noch gar nicht so bewusst, dass eben der Vater auch eben dieses Gen weiter transportieren kann. Und ich habe dann auch allen in meiner Familie und mein Vater auch immer wieder gesagt, lasst euch testen. Und viele wollten das aber auch gar nicht. Und viele waren auch schon erkrankt. Also viele meiner Cousinen sind ja selber schon in dem Zeitraum auch erkrankt gewesen.
Ja.
Das hat mir jetzt letztendlich, mir selber hat es jetzt nicht mehr viel gebracht, weil ich wusste, ich hatte ja eigentlich schon das getan, was man vielleicht erst dann macht, wenn man weiß, man ist ein Genträger, dass man sich die Brüste entfernt. Ich war ja schon eigentlich einen Schritt weiter.
Naja, aber deine Schwester hat ja eine kleine Tochter, ja, ne?
So ist es, so ist es, genau. Ich habe dann tatsächlich zur Aufklärung wieder vor den Ärzten gesessen. Der Oberarzt hatte sich noch, als ich stationär war, von mir verabschiedet, hat gesagt, wir sehen uns in 5 Tagen und da sprechen wir über die Therapie. Ja, okay. Dann kamen mein Mann und ich da an und dann saß ein ganz fremder Arzt vor mir, der sich erst in meine Akte einlesen musste und der dann sowas Komisches sagte wie, ja, letztendlich weiß man ja gar nicht, ob diese Lymphknoten, ob das vom Brustkrebs kommt. Ich hätte ja keine Brüste mehr. Ja, sagt mein Mann, und woher dann? Ja, das wüsste man ja jetzt noch nicht. Man müsste ja dann eigentlich auf Tumorsuche gehen. Und da waren wir beide so irritiert und auch enttäuscht, dass man mir nicht gesagt hat, dass ich da wieder einen fremden Arzt vor mir sitzen habe. Und dann haben wir uns auf den Weg einer Zweitmeinung gemacht. Also ich habe dann an viele Kliniken geschrieben, habe geschildert. Und ich selber komme aus der Nähe von Lübeck und eine Klinik aus Freiburg, die hat mir geantwortet, sehr zeitnah. Und da hat der Chefarzt geschrieben, ja, und ich verstehe das alles und es geht mir auch so nah mit ihrer Zwillingsschwester. kommen Sie her, wir helfen Ihnen. Und dann sind wir nach Freiburg gefahren, haben alle Zelte in Lübeck abgebrochen, haben uns sämtliche Unterlagen mitgeben lassen. Meine Röntgenbildertüte, die war so groß, also das kann man schon nicht mal als Tüte bezeichnen, es war ein Riesenkarton, unwahrscheinlich schwer, die Bilder sind ja schwer. Mhm. Ja, dann sind wir nach Freiburg gefahren und haben dann noch mal eine Aufklärung bekommen, welche Therapie man dann machen sollte und so weiter, weil ich ja nur schon so viele Therapien vorab hatte, von denen auch ja viele, gerade dieses Epirubicin, was viele auch aus der Brustkrebserkrankung kennen, dieses rote Mittel, das ist sehr herztoxisch, das hatte ich schon. Man musste ja jetzt auch überlegen, wie geht die Therapie jetzt überhaupt weiter. Also er hat jetzt nochmal sich auch die Pathologie und alles angeschaut und hat gesagt, nein, der Haupttumor ist der Brustkrebs gewesen. Wir behandeln auch jetzt mit den Therapien auch Brustkrebs. Und weil sie ja aber schon so viel von dem Epirubicin hatten, machen wir nur 2 davon und machen dann weiter mit Paclitaxel. Ja, gut. Und die erst gesagt hat, die können sie auch hier schon kriegen. Also was mir damals schon aufgefallen ist, ist dieses Nord-Süd-Gefälle. Und das hat sogar der Arzt gesagt, der tatsächlich auch ehemals aus dem Norden kam. Er hat gesagt, wir haben hier noch ein bisschen anderes Gesundheitswesen. Wir haben hier noch ein bisschen mehr Zeit. Und das hat man auch wirklich gemerkt. Die Ärzte und die Patienten hatten da noch mehr Zeit.
Für einen. Das ist ja unglaublich.
Ja, es war wirklich noch bewundernswert. Und er hat dann auch gesagt, wir fangen hier an. Und dann können sie heimatnah das Ganze weitermachen. Dann habe ich tatsächlich die erste Chemo dort bekommen. Und dann hat mein Mann mich eingepackt. Und dann ist der in rasender Geschwindigkeit mit einer total blassen Ehefrau an der Seite nach Hause gerast. Und wollte mich nach Hause in mein Bett bringen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich hier mir eine Praxis gesucht und habe dann die Therapie hier weitergemacht.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Du hast vorhin gesagt, dass in deiner Brust Mikrokalk und ein Dezis war. Ich dachte immer, ein Dezis ist noch kein Krebs, sondern auch eine Vorstufe.
Ein Dezis ist ein duktales Karzinoma in situ.
Das heißt, es ist ein Tumor, der ordentlich abgekapselt ist, oder was?
So ist es, genau. In situ, also in sich gekapselt, aber schon Karzinom. So.
Und dem man aber das dann ist, entsprechend relativ leicht, in Anführungszeichen, rausoperieren könnte.
Genau, in der Regel ja, weil meistens ist es so, dass man den auch gut in einer Brust erkennen kann. Der wird mit einem gesunden Rand entfernt und wenn der Rest der Brust frei und ordentlich ist, dann macht man auch in der Regel keine Therapie. Vielleicht eine Antihormontherapie, aber ansonsten keine Therapie.
Und du hast aber vorhin ja erzählt, nachdem die dir die Silikonimplantate eingesetzt hatten, also danach wurde festgestellt, in der Haut ist auch was. Untersucht man das nicht vorher?
Das hat man, aber das hat man mir nicht erzählt. Ich habe ja danach gefragt, wie weit haben Sie denn hier irgendwo einen gesunden Rand durch die Operation? Und dann blätterte und er sagte, ja und ja und tatsächlich, ja warten Sie mal. Nee, in der Haut ist auch. Also wir haben keinen Rand.
Das heißt, die hätten dir das gar nicht erzählt, wenn du nicht gezielt nachgefragt hättest?
Nein, weil sie Mikrokalk für sich natürlich als nicht operativ oder behandelbar entschieden hätten. So. Ja.
Okay, Gott sei Dank hattest du dieses Vorwissen.
Einmal das und natürlich mag es auch sicherlich darin liegen, dass ich diese Genetik hatte, die dann auch noch dazu geführt hat, dass es sich sowieso weiterentwickelt.
Aber den Gentest, also dass du Genträgerin bist, das wusstest du doch erst danach, oder?
Das wusste ich erst danach, weil auch da hat man mich ja noch nicht, gut, bei Zwillingsschwestern hätte man vielleicht gedacht, ja, Zwillingsschwestern, so. Ich habe diese ganze Vorgeschichte. Natürlich ist man sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass man jetzt sagt, so Leute, wir müssen mal hier auf meinen Stammbaum gucken und ich möchte mal eine Testung machen. Mhm. Das ist mir tatsächlich erst im Laufe der Zeit auch selber bewusst geworden, dass ich gesagt habe, wir können ja mal gucken, ob da vielleicht auch ein Problem hintersteckt.
So. Aber auch das wundert mich, weil mit deiner Vorgeschichte ist es doch, also müssten da nicht im Zweifel die Ärzte drauf kommen, meinen Gentest durchführen zu lassen? Also das mit deiner Schwester, das wird ja bekannt gewesen sein, oder?
Ja, das habe ich ja erzählt, klar. Und sie war ja in derselben Klinik in Behandlung.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Aber man hat damals noch nicht auf genetische Problematik geschaut. Mhm.
Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lang her, dass man gedacht hat, das kann von der väterlichen Seite nicht übertragen werden, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß zum Beispiel, meine Cousine, die hat das dann auch erwähnt bei ihrem Gynäkologen und hat gesagt, oh, und so viele krank und vom Vater und ja, das ist die väterliche Linie, die brauchen wir uns nicht anschauen. Mhm. Das hat man bei der tatsächlich auch gesagt, mhm. Ja. Mhm. Und das war auch 2006, also das war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich habe dann wenigstens die Therapie weitergemacht in einer Praxis, wo tatsächlich der Stationsarzt, der mich damals noch in der Klinik behandelt hat, der hatte sich niedergelassen in einer Arztpraxis und bei dem bin ich jetzt wieder gelandet. Den fand ich immer ganz toll, dem habe ich sehr vertraut und der hat mit mir jetzt die ambulante Chemotherapie gemacht.
Was mich daran auch noch wundert, ist, du musstest dich da selbst drum kümmern? Also ich finde das, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil wenn man so eine schwere Diagnose hat, dann muss man noch losziehen und sich selbst kümmern, wo man die Therapie macht, wann man welche Termine hat und so weiter?
Ja, also was einem oft an die Hand gegeben wird, ist, Sie können das hier ambulant bei uns in der Klinik machen. Hm. Es gibt ja die Chemoambulanz in den Kliniken und viele machen das dann ja da. Mhm. So, nun hatte ich mich ja sowieso ausgesourced, weil ich ja gesagt habe, das hat mir jetzt hier gar nicht gefallen, wie ihr gerade mit mir umgeht, mhm. Und der Tumor konnte ja auch von sonst wo kommen. Dadurch, dass ich mir selbst meinen eigenen Weg gesucht habe durch die Zweitmeinung, mhm. Habe ich mir auch meinen eigenen Weg für die Praxis gesucht. Das ist vielleicht sehr, sehr individuell von meinem Ablauf her. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Patienten selber auch sagen, hier in der Klinik möchte ich die Therapie nicht, ich suche mir jetzt einen Onkologen. Aber natürlich ist es so, dass sie sich den Onkologen selber suchen müssen. Mhm. Ja.
Okay, lass uns gern da weitermachen. Du bist also von Freiburg wieder nach Lübeck gefahren und hast in dieser Praxis von dem niedergelassenen Arzt dann, also hast dich da weiter behandeln lassen. Richtig.
Genau, da habe ich erst nochmal dieses Epirogizin mit Cyclophosphamid bekommen, eine noch. Mhm. Und dann habe ich das Paclitaxel bekommen und da sollte ich 12 Stück bekommen. Und bei den letzten war es dann aber auch schon so, dass mein Knochenmark da nicht mehr mitmachte. Durch die Vorschädigung rutschte ich quasi in die Leukopenie. Also es wurden immer weniger Leukozyten. Und ich habe dann einmal noch eine halbe Dosis bekommen und dann hat man die letzte mit Abstand machen müssen. Also da musste ich mir dann schon wieder Mittel spritzen, dass sich die Leukos wieder erholen und dann hat man mir noch die letzte Therapie geben können. Mhm. Die habe ich aber relativ gut vertragen, das muss ich sagen. Also ich bin dann auch, habe die Chemo gekriegt, bin nach Hause gefahren. Der Tag war natürlich nicht so schön, aber am nächsten da hatte ich einen Hund in der Zeit und dann habe ich gesagt, so komm, Hund, wir gehen raus und bin dann auch viel spazieren gegangen. Also die habe ich relativ gut vertragen. Mhm. Doch. Und danach habe ich dann auch gesagt, gut, dann mache ich auch mal eine Reha.
Ja.
So, und dann habe ich auch eine Rehabilitation gemacht und bin auch an die Küste in eine Klinik gekommen und da war der Chefarzt der damalige Chefarzt, der mich, als ich auf der Orthopädie lag, gesagt hat, Mutter, du bist hier falsch, ich hole mich mal auf meine Station.
Ach,
der
verrückt.
War dort Chefarzt. Hm. Und er sagte dann zu mir, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Das war ganz toll. Der hat sich auch sehr gekümmert. Und der hat sich auch sehr gekümmert, dass ich dort eine Psychotherapie auch in Einzeltherapie bekomme, weil in der Regel kriegt man das ja selten. Man trifft sich in einer Gruppe und man hat Gruppentherapien und ich habe dann auch mehrere Einzeltherapien haben dürfen und habe da Abschied von meiner Schwester genommen. weil ich vorher einfach gar keine Zeit dazu hatte.
Ja, na klar, warst vorher ja völlig mit dir beschäftigt.
Ja. Und das war für mich damals nochmal ganz wichtig, eben halt auch wirklich loszulassen. Ja.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Britta, ist ja deine Geschichte da noch nicht zu Ende, ne?
So ist es. Also ich habe dann weitergearbeitet wieder, bin tatsächlich diesmal in meiner alten Praxis, in der ich aufhören musste, auf meine Erkrankung wieder sehr herzlich aufgenommen worden. Habe da lange weitergearbeitet und habe dann aber nochmal in die Urologie gewechselt. Hat mir auch super gefallen. Ich mochte mit alten Menschen auch. Ich habe den Katheter gewechselt. Ich habe auch die Chemos bei denen gemacht. Also es war schon ein richtig, richtig schönes Arbeiten für mich. Und dann kam ja die Corona-Zeit und man arbeitete ja nur noch mit Maske. Mhm. Und dann bekam ich Halsschmerzen. Das war 2021. Habe ich extreme Halsschmerzen bekommen. Und da hat mein Chef noch auch gesagt, ach Mutter, wir arbeiten hier immer mit Mundschutz und du trinkst zu wenig und du inhalierst immer wieder deine eigene kohlenmonoxidhaltige Luft und Kohlendioxid. Das wird daran liegen. Mhm. Die Halsschmerzen gingen dann aber über 4 Wochen und schließlich merkte ich, dass ich meinen Speichel nicht mehr schlucken konnte. Der ging einfach nicht mehr runter. Ich konnte nicht mehr richtig abschlucken. Und dann habe ich einen Termin bei einer HNO-Ärztin gemacht und der guckte rein und dachte so, Überweisung, Verdacht auf Zungengrundkarzinom mit Valvularbeteiligung. Oh. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe ins Lenkrad geholt.
Ja.
Weil für mich in dem Moment einfach, da habe ich gesagt, was? Nee, nicht Stimme, nicht schlucken, nicht sprechen, nicht, nein, bitte nicht. Mhm. Und bin dann mit dieser Überweisung nach Hause und habe meinen Chef angerufen und sagte, nein, das kann ich nicht glauben. Und das ist eine Erkrankung, die haben Säufer und Raucher. Und das stimmt nicht. Und wir gucken mal, dass wir hier ein CT irgendwo organisiert kriegen. Und dann hat er das versucht und zeitgleich habe ich aber auch in der Klinik angerufen, HNO-Ambulanz, habe eben geschildert, was auf dem Überweisungsschein steht. Und dann haben die auch gesagt, nee, dann kommen Sie bitte heute. Das war dann 2 und ich bin dann auch hingefahren und habe gesessen bis abends, bis die letzte Patientin weg war. Also man kommt da immer dran im Notfall, das weiß ich, ich habe das mehrfach jetzt schon machen müssen, aber man muss warten bis zum letzten Patienten.
Ja.
Und ich saß und saß und saß da und wurde dann als Letzter aufgerufen und das war dann aber auch eine ganz liebe Ärztin und die schaute rein und sagte, ja, das kann ich nur bestätigen.
Ach.
Und dann hat man mir einen Termin gegeben für eine Biopsie. Und dann bin ich eine Woche später zur Biopsie da gewesen, hat man eine Biopsie gemacht und wenn man dann im Hals und hinten was entfernt, muss man halt auch über Nacht eine Nacht bleiben. Und dann kam der Oberarzt rein und sagte zu mir, ja, und es ist ein Zungengrundkarzinom. Aber das ist ganz klein und das kriegen wir eventuell sogar weggelasert und das kriegen wir gut hin. Und komischerweise, nach 6 Wochen, habe ich dann erst den Termin zur Operation bekommen.
Hattest du die ganze Zeit weiterhin deine Beschwerden, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden?
Ich hatte meine Beschwerden, tierische Halsbeschwerden. Ich wusste, ich habe da etwas in meinem Mund. Mein Mann hat auch gesagt, ich rieche ganz doll aus dem Mund, weil natürlich das Ganze sich auch mit einem Pilz überlagert hatte. Und ich habe auf diesen Tag der Operation gewartet. Und im Nachhinein habe ich von dieser Klinik mir mal ein Webinar angeschaut, wo die Oberärztin eben halt auf zu diesem Zungengrundkarzinom ein Webinar gehalten hat. Und die hat auch gesagt, wenn wir bei Patienten dieses Plattenepithelkarzinom, also dieses Zungengrundkarzinom entdecken, dann müssen wir uns ganz toll beeilen. Innerhalb von 2 Wochen sollte unser Patient auf dem OP-Tisch liegen.
Mhm.
Aha, hab ich gedacht. Und dann habe ich denen auch geschrieben, hallo und ja, und ich bin bei euch behandelt worden. Und zwar lief dann letztendlich auch alles super, aber ich habe 6 Wochen warten müssen. Warum?
Ja, das ist ja unglaublich.
Und dann schrieb sie nur, ja, es täte ihr leid und man hätte, sie wüsste jetzt auch den Grund nicht, aber vielleicht hätte man bei mir noch diverse Voruntersuchungen machen müssen. Hat man aber gar nicht. Also ich glaube, das hat irgendeiner verdattelt, dass ich schnell und zügig auf die OP-Liste muss. Ich weiß es nicht. Und als ich dann zur OP-Aufklärung kam, da hat man mir 4 OP-Aufklärungen hingelegt. Für die Entfernung des Tumors, für eine Trachealtubuslegung, also diesen Luftröhrenschnitt, für eine Lappenplastik, also Hauttransplantation, und für eine Neck Dissection, also dass man sämtliche Lymphknoten aus allen Bahnen des Halses entfernen muss, also links, rechts und vorne. Diese Operationsaufklärung musste ich dann unterschreiben und bin dann ein paar Tage später eben halt auch zur OP gegangen.
Also das wurde nicht einfach nur weggelasert?
Nein. Ich habe eine 8-Stunden-OP gehabt.
Oh Gott.
Man hat den Tumor entfernt, der mittlerweile 4 Zentimeter groß war, ganz hinten am Rachen, und man musste auch den Kehldeckel mit entfernen. Das heißt, wenn ich jetzt schlucke, fehlt mir die Abdeckung zur Luftröhre, wenn man runterschluckt.
Das heißt, du verschluckst dich dann ständig?
Ständig.
Ständig?
Ja, also ich musste das lernen. Ich kann es jetzt relativ okay, aber ich, auch wenn ich trinke und so, gelangen kleinste Tröpfchen halt immer auch in die Luftröhre. Der einzige Schutz, den ich habe, sind meine Stimmbänder, die das abdecken, die ja automatisch zugehen, wenn man schluckt. Also hat man diese Operation gemacht, ich bin dann aufgewacht, konnte nicht sprechen, weil ich einen Tubus liegen hatte, Morphiumpumpe, der Hals links, rechts, vorne, alles mit Schnitten übersät. Und man hat dann, das hat der Direktor noch entschieden, der hat gesagt, wir nehmen keinen Hautlappen aus dem Unterarm. Das war geplant. Man hätte da eine Ader mitgenommen, weil man braucht ja auch eine Blutzufuhr für diesen Hautlappen. Sondern man hat meinen schrägen Halsmuskel von innen von links nach rechts rübergezogen und damit den Defekt abgedeckt. Also ich habe auch einen unwahrscheinlichen Zug in meinem Hals. Aber es war der sicherere Weg, weil dort die Haut besser durchblutet war.
Ja. Aber also wenn ich mir das jetzt so versuche vorzustellen, dann hast du also einen Tumor hinten an der Zunge, oder?
Genau, ganz, ganz, ganz hinten.
Und was sollte dann da für ein Hautlappen? Der sollte dann da eingefügt werden, wo der Tumor rausgeschnitten wurde? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ist es, weil man sonst ein großes Loch drin
Ach,
hätte.
Okay.
Und die Zunge, also andere, die eben an der Seite oder so oder vorne ein Stück von der Zunge entfernt bekommen, bekommen auch immer dort wieder was draufgesetzt.
Ah, okay.
Damit man eine ungefähre Zunge, wenn man sich mal so eine Zunge von einem Rind vorstellt, ich weiß nicht, ob man das so von früher noch kennt, so die sind ja relativ groß, die sind ja riesig. So. Und wenn man da ein Stück abschneidet, dann wird das wieder ersetzt durch ein Hautstück. Damit man quasi wieder eine einigermaßen Zunge
ja.
hat. So. Und das hat man bei mir auch gemacht, weil sonst wäre da hinten ja ein großes Loch gewesen.
Ach Gott. Das heißt, du hast also jetzt ja schon noch die Nachwirkungen, die du immer spürst, indem du so einen Zug im Hals hast, wenn du den Kopf drehst oder,
ja.
oder wie?
Eigentlich immer.
Immer.
Ich sag immer, ich komme mir vor, als hätte ich einen Schrank geschluckt. Also es ist unterschiedlich. Ab und zu schwillt der Hals ein bisschen an, dann merke ich das, dann mache ich ein bisschen Lymphdrainage, dann geht es wieder weg. Aber letztendlich habe ich diesen Zug immer. Also immer gespanntes Gewebe. Was natürlich auch noch verschärft wird durch die gespannte Situation im Oberkörper, durch die Brustentfernung.
Ja.
Also letztendlich bin ich bis da alles gestraft. Und gespannt. Hab dann im Krankenhaus 2 Wochen mit diesem Trachealtubus leben müssen, konnte also nicht sprechen und wurde über Sonde ernährt und habe dann aber auch schnell mir zeigen lassen, wie ich diesen Tubus, den konnte man vorne öffnen und dann musste man sich da selbst den Schleim absaugen. Weil man ja, man glaubt ja gar nicht, weil man nicht schlucken kann, wie viel Schleim sich sammelt. Das heißt, es lief dann immer vorne über diesen Tubus raus, also man war immer total verschleimt. Und hatte auch teilweise dadurch das Gefühl, man erstickt gleich und dann hat man sich selber immer ein Stück weit abgesaugt. Das haben wir am Anfang auf der Intensivstation die Schwestern gemacht und dann haben die gesagt, ob du kommst ja aus dem Gebiet, willst du mal gucken, möchtest du das selber versuchen? Dann habe ich dann immer mit Kugelschreiber und Stift gearbeitet und habe dann mir das selber beigebracht. Und bin dann auf Normalstation verlegt worden. Dann habe ich eine Magensonde bekommen, also eine PEC, die über den Magen wurde dir ein Schlauch gelegt, der direkt in den Magen führt, weil ich ja noch bestrahlt werden musste. Und in der Zeit kann man auch nicht essen und nicht schlucken. Und deswegen hat man mir eine Magensonde gelegt für zu Hause. Und der Tubus vorne, der große, der wurde entfernt und man hat dann gelernt, sollte das jeder Patient lernen, man hat dann vorne so einen kleinen Stöpsel, sag ich jetzt mal, wie so ein Abflussstöpsel, vorne in die Luftröhre reinbekommen, dass wenn man mal das Gefühl hatte, man würde ersticken oder so, dass man ihn vorne aufmachen kann, weil dann die Luft darüber wegfließen kann. Mhm. Falls das mal zu doll anschwillt, alles im Hals.
Ja, ja.
Und diesen kleinen Stöpsel, den musste man sich aber täglich selber wechseln. Das heißt, den hat man vorne rausgezogen, dann sah man dort tatsächlich das pure Fleisch, da dort die Luftröhre längs laufen und hat den dann gesäubert und mit ein bisschen Betäubungsmittelgel eingedingst und dann wieder in das Loch reingesteckt.
Boah, das klingt gruselig.
Und das klingt gruselig, weil man tatsächlich unwahrscheinliche Würg- und Hustenattacken dabei bekommt. Weil man steckt sich selber was in die Luft. Oh. Das ist so, wie wenn man von oben was rein, einen Finger reinstecken möchte, weil man spucken
ja.
möchte. So, diesen Reiz hat man ja.
Ja.
Oh. Und das habe ich aber diese fünf Wochen so zu Hause machen müssen. Weil ich wurde nochmal 30 Tage bestrahlt. Da war ja eh nichts möglich mit Essen und Trinken. Und das habe ich dann alles über die Sonde gemacht. Und dann brauchte ich ja auch noch eine ganze Weile, bevor das abgeheilt war. Mhm. Bevor ich überhaupt wieder in der Lage war, oral etwas zu mir zu nehmen. Mhm. Die Bestrahlung, die erste Woche war noch okay und nach der zweiten merkte ich schon, dass ich hatte nachher am Ende Verbrennungen dritten Grades, sowohl im Innern als auch im Außen. Ich habe mich hochdosiert, alle 6 Stunden mit Morphium behandelt, weil anders war das gar nicht auszuhalten. Und ich merkte immer, wenn ich an diese Grenze kam, so kurz vor 6 Stunden, kam ich Hustenattacken, mir lief aus der Nase, aus den Augen, überall liefen Tränen, weil das einfach so oberanstrengend für den Körper war. Und dann war ich damit fertig mit der Bestrahlung und ich wollte auch kurz vor der letzten Woche dann auch abbrechen. Da wollte man dann nochmal ganz kontrolliert nur noch auf die Zunge bestrahlen. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Und dann haben die aber gesagt, doch, bitte halten Sie durch. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann nach Hause und habe mir dann nochmal eine Klinik gesucht, die ein spezielles Verfahren hatte, was nicht viele Kliniken haben. Das nennt sich photodynamische Therapie. Das ist eine Untersuchung, da kriegt man ein bestimmtes Mittel über Infusionen in den Körper gespritzt. Das lagert sich dann ab und zwar dort, wo eventuell Tumorzellen sind. Und die würden dann unter OP, der wird abgedunkelt, die leuchten dann. Und da habe ich gesagt, das mache ich nochmal, um ganz sicher zu sein, dass hier nichts mehr ist. Und dafür sind mein Mann und ich dann in den Harz gefahren. Wir sind immer irgendwo hingefahren. War leider immer alles weit weg, aber War wichtig für mich. Ja. Und mein Mann hat sowieso alles mitgemacht. Der hat alles mitgemacht. Der war immer, immer, immer an meiner Seite. Mhm. Hat das alles ausgehalten, hat das durchgehalten, hat das ertragen. Und das war einfach Wahnsinn. Und ja, und dann sind wir in den Harz gefahren. Und da hatten wir auch nochmal einen super netten Arzt. Der hat meinen Mann mit ins Zimmer genommen und hat alles nochmal von vorne bis hinten erklärt. Auch da war wieder ein anderes Patienten-Arzt-Gefüge, eine tolle Praxis. Da hatte man auch wieder das Gefühl, die hätten mehr Zeit für einen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das lief dann ganz toll und dann hatten wir das auch nochmal durchgeführt und bin dann in eine OP gekommen und am nächsten Tag hat er gesagt, alles glatt, alles hier, da leuchtet nicht.
Oh Gott sei Dank.
Du bist sauber. Ja. Das war für mich... ganz, ganz toll. Mhm. Ja, und in der Klinik hat man auch noch ein großes CT, ein PET-CT gemacht, wo man diese Zuckerlösung bekommt und auch die Knochen und so. Alles war schick. Mhm. Das war gut.
Gott sei Dank. Mhm.
So. Jetzt konnte ich nach Hause, um mich wieder aufzupäppeln. Und am Anfang ist es wirklich schwierig. Nach einer Bestrahlung hatte ich dann gar keinen Speichel mehr, weil die Speicheldrüsen halt auch alle mit angegriffen waren. Also ich musste nachts bis zu 10, 20 Mal einen kleinen Schluck Wasser nehmen, weil die Zunge einfach am Gaumen klebte, weil das einfach nur staubtrocken da drin war. Und das hat sich zum Glück ein bisschen wieder erholt. Also man nimmt jetzt diverse Mittelchen und man versucht ja immer wieder Neues. Und ich habe jetzt eine Schiene gefunden, womit ich gut klarkomme, mit Lösungen, mit Gels für die Nacht und mit noch einem Öl für die Schleimhäute. Und so haut es einigermaßen hin. Was geblieben ist, ist, dass ich nicht scharf essen darf, nicht salzig, nicht zu süß, nicht zu sauer. Kein Fleisch, kein Brot. Also schon sehr eingeschränkt. Mhm.
Aber man lernt damit zu leben, ne?
Man lernt damit zu leben, tatsächlich. Und letztendlich ist mein Leben natürlich total anders geworden, aber nicht nur schlechter. Es war schwieriger, aber trotzdem schön.
Okay.
Und also schwierig ist eigentlich, wenn man sich wieder so aufgerappelt hat und da wieder rausgekommen ist. Und ich war vorher schon sehr sportaffin. Ich habe mein Yoga gemacht, ich bin gewalkt. Das habe ich ja schon im Brustkrebs zur Brustkrebszeit gelernt. Tu was für dich. Und das habe ich immer, immer gemacht. Und ich war auch jetzt in dieser Klinik, hat man gesagt, 5 Wochen Aufenthalt. Ich bin nach 3 Wochen nach Hause gegangen. Ich bin da über den Flur gestratzt, sobald es ging. Der Professor, der war auch ein ganz lieber. Und der hatte dann, als man mir diesen kleinen Tubus eingeführt hat, hat er gesagt, lassen Sie mal heute noch vorne den Deckel offen. Das ist auch wieder eine Umstellung, wenn Sie den Druck haben. Die waren raus, ich bin ins Badezimmer, habe den Stöpsel zugemacht und dann hab ich ganz leise 1, 2, 3, weil ich konnte ja vorher die ganze Zeit nicht sprechen. Mit diesem Ding konnte ich wieder reden. Und dann habe ich meine Stimme gehört. Dann habe ich gesagt, so, den Stöpsel lässt du jetzt zu. Und dann bin ich mit meinem Mann, als er kam, über den Flur gegangen und dann guckte der Professor und der ging da gerade. Und dann macht er Daumen hoch, sagt er, super, sagt er, du hast ja schon den Stöpsel zu. Ja, und das war halt so meine Art, möglichst schnell wieder fit zu werden. Das habe ich auch immer gut hinbekommen. Das mache ich auch jetzt so. Ich gehe walken, ich gehe laufen, ich gehe zum Aquatraining und sehe da dadurch, Anführungsstrichen, gesund aus. Also jeder, und das ist das, was schwerfällt, nach außen hin, ach, und du bist so fröhlich und du machst so viel und du siehst so gut aus und du bist so gesund. Aber wenn die Tür zufällt, dann ist es schon auch so, dass Tränen kommen, dass Trauer da ist, dass Wehmut da ist, Instabilität und die Trauer auf das alte Leben, weil das alte Leben kriegt man nicht zurück. Das ist einfach so. Auch wenn ganz viele, glaube ich, immer sagen, so, jetzt bin ich wieder fit, jetzt möchte ich in das alte Leben zurück, aber das alte, man muss, glaube ich, ganz doll lernen, dass man ein neues lebenswertes Leben hat. So wie es halt geht.
Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich eine unwahrscheinlich wertvolle Botschaft. weil es ja wahrscheinlich auch dich überhaupt nicht weiterbringt, wenn du daran festhältst, in das alte Leben zurückzuwollen, was aber einfach nicht möglich ist. Du kannst ja nur lernen, dich anzupassen, um zumindest dein Leben auch lebenswert zu gestalten, oder?
Genau so ist es. Denn was schwierig tatsächlich nochmal war, ist, dass die Krankenkasse irgendwann auf mich zukam und gesagt hat, so, hier sind jetzt bald die 76 Wochen Arbeitsunfähigkeit rum und entweder gehen Sie jetzt zur Reha und wir gucken mal, dass Sie wieder arbeitsfähig werden, oder wir kürzen Ihnen das Krankengeld. Und das war für mich natürlich eine erschreckende, ganz, ganz schwierig, weil ich wusste, ich habe es ja vorher immer geschafft, so, und wenn es nur für 25 Stunden waren, wieder zu arbeiten. Mir war aber jetzt bewusst, das schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht. Ich musste dieses viele Trinken, ich brauche Ruhe, ich brauche auch immer mal wieder, Arbeit ist ja auch trotz allem immer mit einem Stück weit Stresspegel verbunden, weil man will ja auch gut sein in dem, was man macht. Das war ja auch immer mein Bestreben. Und ich wusste, ich schaffe das nicht. Und dann bin ich aber zu einer Reha gekommen, die eben halt auch eine Abteilung wirklich nur für Kopf-, Hals-, Mundtumore hatte und habe dort auch zwei ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die meine Erfahrung gemacht haben, was ja auch nochmal ganz toll war. Denn das ist schon eben, wenn ich das jetzt so auch auf Instagram sehe, eine Erkrankung, die nicht so häufig diskutiert wird. Und das war toll, mal mit jemandem zu reden, der Ähnliches spürt, der eben auch einen Pfund Butter in den Mund nimmt, weil es gut tut. Ja. Und eben auch weiß, wie es darum ist mit dem Schlucken und so. Und das war richtig schön. Und da habe ich natürlich auch ein Gespräch gehabt. Da ging es um Wiedereingliederung, Beruf ja, nein. Und der Chefarzt hatte mich dann dort einmal, und dann guckte er sich meine Akte an und dann sagte er, Sie können nicht wieder arbeiten? Nee, sagte er, das sehe ich genauso. Da brauchen Sie überhaupt keine Angst haben, das schreibe ich Ihnen hier aus. Sie gehen in die Erwerbsminderung. Und da fiel für mich ein Stein vom Herzen, weil ich echt Angst hatte.
Ja klar, weil du den Druck los warst.
Ich war den Druck los. Denn ich hätte gewusst, wenn ich wieder anfangen wollen würde, zu viel weniger Stunden, und damit würde ja auch irgendwann meine Rente immer kleiner werden, mit dem, was ich nur noch arbeiten kann. Man denkt ja trotz allem auch an die Zukunft.
Ja, so? Das ist ja auch, na, total richtig.
Ja.
Ja, ja.
Und also da war wirklich, da war ich sehr erleichtert, dass ich tatsächlich zu Hause bleiben darf, dass ich mich erholen darf. Und da war ich schon froh drüber. Ich habe dann eine neue Arbeit in Anführungsstrichen gefunden. Ich hatte hier noch 2 Jahre Psychoonkologie, die habe ich auch wirklich gebraucht. Also da hatte ich wirklich eine Phase, da brauchte man mich nur antippen und ich habe geweint. Ich wusste gar nicht mehr, warum und wieso. Also da war nur noch Weinen angesagt. Und habe einen tollen Therapeuten gefunden, habe da meine Psychotherapie gemacht und der ist auch Onkologe auf einer Palliativstation. Und irgendwann kamen wir drauf, dass er auf dieser Station eine Dame hätte, die Biografien arbeiten machen würde für die Patienten dort. Und die würde jetzt aber aufhören, weil sie zu alt war. Und dann habe ich sie gesagt, wissen Sie was, das können Sie vorstellen. Und dann habe ich noch einmal mit der Dame gesprochen, die total nett war. Und die hat mir gesagt, worum es geht, wie es läuft. Und dann bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen. Er hat mir ein Aufnahmegerät gegeben. Und dann bin ich in diese Klinik zu einem Patienten, der das auch wollte. Ne? Also die Patienten werden ja gefragt. Und habe dann eine Stunde bei ihm gesessen, habe seine Geschichte aufgenommen, habe das dann verschriftlicht. Hab da ein kleines Buch draus gemacht. Er durfte mir sagen, wie viele Bücher er haben wollte. Er hatte 2 Kinder, eine Ehefrau, er wollte 3 Bücher. Das wird alles getragen von dem Palliativförderverein. Dann bin ich zu ihm und habe ihm das einmal vorlesen dürfen. Und er war total begeistert. Und einen Tag später rief mich der Arzt an, mein Psychotherapeut, und sagte, das hast du super gemacht. Der Patient hat sich mehrfach immer wieder Stücke aus seinem Buch vorlesen lassen und ist gestern selig eingeschlafen. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren und habe schon über 20 Bücher geschrieben.
Und wahrscheinlich unglaublich viele Menschen glücklich gemacht damit.
Ja, und auch mich demütig glücklich.
Ja.
Und die gehen auch teilweise so entspannt in die letzte Phase, dass ich denke, davon kann man sich auch ein Stück weit abschneiden, weil es hat ja keinen Sinn. Ich sehe ja beide Seiten verbittert und mit Krampf und mit Kraft in die letzte Phase zu gehen. Oder es ist gut so. Wir wissen alle, dass unser Leben endlich ist. Aber es ist halt auch unendlich wertvoll. Und man muss jeden Tag schätzen lernen, mutige Wege gehen, manchmal auch Entscheidungen treffen, die ich ja auch für mich immer wieder selber getroffen habe, um sein Leben in die Hand zu nehmen und es so erfüllt wie möglich zu machen, um dann irgendwann sagen zu können, ja, jetzt ist es okay so.
Ja, ja.
Und ich gehe mit warmem Herzen.
In Frieden, ne?
In Frieden. Wenn man das hinbekommt, das kann es einfach nur besser machen. Und ich weiß, dass das fürchterlich schwierig ist, gerade für junge Menschen, die kleine Kinder zu Hause haben. Man will ja nicht. Und ich will auch jetzt eigentlich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, mein Leben ist so scheiße, dass ich auch sterben kann. Nein. Und gerade dieses Ehrenamt zeigt mir auch immer wieder, schlimmer geht auch noch.
Ja.
Man kann ja an diesem Leben noch teilnehmen.
Das hast du schön gesagt. Ja.
Ja.
Britta, ich finde ganz erstaunlich, dass man es dir gar nicht anhört, dass du diese Wahnsinns-OP hattest. Also wie du sprichst und so, das merkt man nicht, ne?
Ja, das ist tatsächlich, da war ich auch richtig glücklich drüber, dass ich quasi meine alte Stimme wiederbekommen habe. Ich habe am Anfang ganz, ganz tief gesprochen. Das war, dachte ich, oh Gott, wenn das jetzt so bleibt. Mein Mann hat immer gesagt, oh, die ist so sexy, die Stimme. Und dann fand ich das. Ja, das mag daran liegen, dass tatsächlich mein Teil der Zunge ganz, ganz hinten ist. Der eigentlich so für dieses Lispeln oder was auch andere dann manchmal so haben, nicht sorgt. Also die Patienten, die eine Teilzungenentfernung weiter vorne oder an der Seite haben, die sprechen meist oft undeutlicher. Auch die lernen natürlich in der Logopädie, wie zu sprechen ist. Aber das musste ich nicht lernen. Ich musste eigentlich nur das Schlucken lernen. Nur. So.
Ja, nur in Anführungszeichen auf jeden Fall.
Genau.
Was mich sehr beeindruckt, also neben dir jetzt und deiner Geschichte und wie du das alles wie du das alles so, naja, so nimmst, weißt du, so wie, also so ohne Kampf, also so hört sich das für mich auf jeden Fall an, sondern du nimmst es einfach so, wie es ist, weil so ist es halt. Du kannst ja nicht dagegen arbeiten. Ich finde es aber auch sehr beeindruckend, was du so über deinen Mann sagst. Und wenn man sich das mal überlegt, du hast ihn damals geheiratet, mit Anfang 20 und der ist immer noch an deiner Seite, das ist nicht selbstverständlich.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz großartig.
Das ist wirklich so. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Der hat so viel durchzuhalten. Der hat sich seine Zukunft sicherlich auch mit mir ganz anders vorgestellt. Und er macht alles für mich. Also er sagt, und wenn du hier ein Pferd im Flur haben willst, ich stelle dir hier auch ein Pferd im Flur. das ist unwahrscheinlich. Dankbar bin ich für diesen Menschen, der in mein Leben getreten ist und der mich nie verlassen hat. Wirklich, tatsächlich. Und wir sind jetzt schon über 35 Jahre verheiratet. Zusammen.
Ja.
32 Jahre verheiratet, über 35 Jahre zusammen.
Ja, was für ein Geschenk. Also wirklich.
Ein ganz großes Geschenk. Und das darf man auch immer nicht vergessen, dass der Partner, die Partnerin auch unter so emotionalen Druck steht und ganz selten gefragt wird, wie geht's dir denn? Sondern es wird immer gefragt, wie geht's deiner Frau oder wie geht's deinem Mann? Der wird so ein bisschen hinten fallen gelassen. Und was wir beide immer gut hinbekommen haben, ich habe ihn immer mit einbezogen in meine Krankheit. Ich habe ihm meine Narben gezeigt, es ist immer schwierig für ihn, weil sowas kann er eigentlich gar nicht so sehen, aber ich habe ihn immer mit einbezogen und habe auch mal gesagt, mag ich mir hier mal ein Pflaster wechseln und so, dass er sich nicht außen vor fühlte. Und er hat eben halt alles live miterlebt und ist auch mehrfach für sich selbst auch mal zusammengebrochen, aber hat, wenn er mir gegenüber stand, immer gesagt hat, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Und das ist einfach das größte Geschenk, was man haben kann.
Ja, absolut. Liebe Britta, möchtest du zum Ende unserer Folge noch der ein oder anderen Hörerin etwas mit auf den Weg geben, worüber wir jetzt vielleicht noch gar nicht so gesprochen haben?
Ja, da fällt mir jetzt spontan eigentlich gar nicht so wirklich was ein, aber ich sehe es ja bei allen anderen oder vielen auch, dass die viel zu kämpfen haben. Das, was ich halt auch gemacht habe, immer wieder, das Kämpfen ist ja nicht eigentlich das Kämpfen um sein Leben, das Kämpfen ist mehr so dieses Kämpfen nach außen hin, weil das Gesundheitssystem leider Gottes immer schlimmer wird. Also jeder muss, auch wenn er vielleicht gar nicht mehr so die Kraft hat, sich Plätze suchen, sich Therapien suchen, sich Gedanken machen, aufpassen, ob der Arzt auch wirklich alles sich angeschaut hat, weil die einfach überlastet sind und im wenig Zeitmodus sind, dass man trotzdem nie den Mut verlieren sollte und einfach an sich selber glauben sollte, weil das vielleicht in all der Situation einen immer am besten trägt. Wenn man dann ein gutes Netzwerk um sich herum hat, ist es das A und O. Und wenn man dann noch den Arzt seines Vertrauens findet, das ist natürlich das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen.
Ja.
Um lebenswert im Leben zu bleiben.
Absolut. Ja. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist ja wirklich eine ganz außergewöhnliche Geschichte.
Sehr gerne.
Und liebe Hörerin, vielleicht bist du auch selbst mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden. Am 15. Juni findet mein 6. Schön und Stark Foto-Event statt. Es ist ein Tag, an dem Frauen zusammenkommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Gemeinsam posiert ihr für ein Gruppenfoto, es entstehen Einzelaufnahmen und das alles ist natürlich begleitet von Gesprächen, gemeinsamen Tanzen, Make-up und Styling, gutem Essen und ganz vielen Momenten, die euch ja hoffentlich noch lange begleiten werden. Alle Infos zum Foto-Event findest du auf meiner Website. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Und dir, liebe Britta, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute.
Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.